Guten Abend, herzlich willkommen zur Wahldebatte in der Gemeinde Bütchenbach. Nach Büllingen, Burgreulern und Amel ist das die vierte Debatte im Süden der deutschsprachigen Gemeinschaft. Und am kommenden Dienstag, 8. Oktober, sind wir dann noch in St. Vit zu Gast. Abgeschlossen wird die Reihe, wir sind ja in allen neuen deutschsprachigen Gemeinden zu Gast, in Eupen am 10. Oktober. Wir wollen Sie so gut wie möglich auf die Gemeinderatswahlen am 13. Oktober vorbereiten. Und das ist dieser Sinn dieser Debatte hier in der Gemeinde Bütchenbach. Mein Name ist Christian Schmitz, ich bin Chefredakteur des Grenzecho. Und als Wahlweiberzoch, der ich seit einigen Jahren bin, freue ich mich ganz besonders auf diese Debatte. Ich werde Sie heute Abend durch den Abend führen. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten Kollegen Arno Kolaris.
Guten Abend auch von meiner Seite.
Bevor wir zur Vorstellung der Kandidaten kommen, die heute Abend hier auf der Bühne stehen, einige Bemerkungen zum Ablauf. Wir werden verschiedene Themenblöcke heute Abend besprechen, werden bis 21 Uhr spätestens durch sein. Das werden wir auf jeden Fall schaffen, bin ich mir ganz sicher. Und Sie, liebe Gäste, liebes Publikum, Sie können natürlich auch mitdiskutieren, Sie können Fragen stellen, Sie können Anmerkungen machen. Dafür haben wir einen Anwalt des Publikums, das ist der Bernd Bläs da hinten, der liebe Kollege, der wird dann zu Ihnen kommen. Sie können ins Mikrofon sprechen. Wenn Sie sich nicht trauen, ins Mikrofon zu sprechen, ist das auch kein Problem. Dann stellen Sie dem Bernd Bläs die Frage und er wird Sie dann weiterleiten. Wir werden also im Laufe des Abends immer wieder zum Bernd schalten sozusagen und ihn fragen, ob es da Fragen aus dem Publikum gibt. Ja, da wären wir eigentlich bei der Vorstellung der Kandidaten angekommen, Arno.
Genau. Ja, in der Gemeinde Bütchenbach hat sich vor den Wahlen was getan oder auch eben nicht, wie man es nimmt. Es gibt nur eine Liste mit 17 Männern und Frauen. Die 17 Plätze im Gemeinderat sind also quasi schon vergeben. Warum es sich dennoch lohnt, die Stimme abzugeben, da werden wir heute noch drauf zu reden kommen. Wir kommen aber jetzt zur Vorstellung der drei Kandidaten, die uns heute Abend hier Rede und Antwort stehen.
Ja, da ist zuerst einmal Kathi Elsen. Guten Abend. Sie ist 40 Jahre alt, lebt mit ihrer Familie in Bütchenbach und ist seit 2022, glaube ich, Abgeordnete im Parlament. Hat ihr Mandat auch bestätigt bekommen bei den letzten Wahlen. Sie arbeitet als Dozentin im ZHWM und als Primarschullehrerin. Sie treibt gerne Sport und entspannt sich bei Gesellschaftsspielen und Gartenarbeit. Kathi Elsen kandidiert erstmals auf Gemeindeebene und zwar auf Listenplatz 4. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Dankeschön.
Bitte schön. Da wäre da Daniel Franzen. Er ist 41 Jahre alt und seit 6 Jahren Bürgermeister der Gemeinde Bütchenbach. Zuvor war er bereits 6 Jahre Schöffe. Er ist zudem Präsident der Musikakademie der DG und des Zweckverbandes Vivias Interkommunale Eifel. Daniel Franzen kommt aus Nidrum, ist Sekundarschullehrer und zählt Kochen und Backen sowie Schwimmen und Sauna zu seinen Hobbys. Außerdem geht er gerne in unserer schönen Natur spazieren. Herzlich willkommen, Daniel Franzen.
Schönen guten Abend.
Und die dritte im Bunde ist Nadja Saale, 42 Jahre alt, stammt hier aus Weiwurz, aber lebt seit einigen Jahren in Bütchenbach. Auch sie ist Sekundarschullehrerin und aktuell als Schöffin für das Schulwesen, Umwelt, Jugend, Familien, soziale Angelegenheiten und das Wohnungswesen zuständig. In ihrer Freizeit singt und liest sie gerne und sie ist seit 6 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv und kandidiert auf Listenplatz 2. Herzlich willkommen, Nadja Saale.
Ja, vielen Dank. Guten Abend zusammen.
Ja, bevor wir uns jetzt den Themen zuwenden, möchten wir unseren Kandidaten eine kleine Einstiegsfrage stellen. Die ist vielleicht ein bisschen provokant formuliert, aber das geht darum, um das Eis zu brechen. Herr Franzen, wir haben jetzt im Gemeinderat noch 3 Fraktionen. Jetzt stehen Sie hier an der Spitze einer Einheitsliste. Haben Sie die Opposition eingeschläfert?
Nein, das denke ich nicht. Also da kann ich auch ruhigen Gewissens sagen, dass wir in den letzten 6 Jahren im Gemeinderat eine sehr gute Arbeit geleistet haben, eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen allen Fraktionen, allen Gemeinderatsmitgliedern. Ich glaube und hoffe auch, jedes Gemeinderatsmitglied hat sich dann auch in der Zeit, sei es in den Ausschüssen oder im Gemeinderat, gehört gefühlt, beziehungsweise hatte das Gefühl, dass man auch das äußern kann, was man äußern möchte, seine Bedenken, seine Ideen. Und wir haben bestimmt niemanden eingeschüchtert. Also wir haben Demokratie eigentlich gelebt, eine gute Zusammenarbeit und Ja, also kurz auf die Antwort, auf die Frage zu reagieren wäre, nein.
Okay. Frau Sarlet, Ihre Liste Zukunft gemeinsam gestalten hatte vor 6 Jahren 4 von 5 Kandidaten durchbekommen. Warum geben Sie jetzt Ihre Eigenständigkeit auf und reihen sich praktisch hinter dem Bürgermeister ein?
Ja, einreihen würde ich nicht sagen. Also ich bin sehr froh, dass Daniel unser Bürgermeisterkandidat ist, aber das ist eher, ich würde das als Fusion verstehen. Also wir sind ja auch mit Zukunft im Blick. Also sind wir ganz gewollt nicht jetzt zur Freien Bürgerliste dazugetreten, sondern haben etwas Neues gegründet. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet, sowohl im Kollegium als auch im Gemeinderat. Übrigens auch mit der Opposition. Also ich fand die Opposition immer sehr konstruktiv, also die Kritik der Opposition, und das bekommt man im Gemeinderat nicht immer so mit, weil ja vieles vorher schon in den Ausschüssen und so weiter diskutiert wird, und da haben wir nie einen Unterschied gemacht, ob jetzt der Vorschlag, egal von welcher Liste der Vorschlag kam, 17 Köpfe haben mehr Ideen als 5, und ja.
Okay. Ja, Frau Elsen, Sie sind ein sehr aktiver Vereinsmensch und wir haben es eben gehört, seit 2022 auch Abgeordnete im PDG. Warum jetzt auch diese Kandidatur im Gemeinderat?
Ja, die Kandidatur im Gemeinderat hatte mich beim letzten Mal schon ein bisschen interessiert und hatte den Schritt aber mich da noch nicht getraut und habe deshalb den Schritt im PDG dann eben gewagt, habe so meine ersten politischen Erfahrungen dort sammeln können. Aber das Interesse an der sehr bürgernahen Politik auf der Gemeindeebene hat mich trotzdem nicht losgelassen. Und deshalb habe ich dann nach dem Neujahrsempfang mit dem einen oder anderen Gespräche geführt und habe mich dann dazu entschieden, auf der Liste von Herrn Franzen mitzukandidieren, weil ich mich da sehr gesehen fühle oder wohlfühlen werde auch, weil ich Ihre Arbeit sehr wertschätze, die Sie in den letzten Jahren gemacht habe und jetzt doch mitarbeiten möchte.
Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, dann kommen wir mal zum Themenblock 1. Den haben wir mal getauft, politische Lage, Atmosphäre im Gemeinderat. Also gerade die Gemeinde Bütschenbach war ja, ich würde mal sagen, jahrelang dafür bekannt, dass es ziemlich geknallt hat, dass die Atmosphäre ja fast schon verpestet war. Von 2 Lagerdenken war da oftmals die Rede. Aber Sie haben es ja selber gesagt, Ihre Liste heißt ja auch Zukunft im Blick, deswegen schauen wir nicht zu sehr in die Vergangenheit, wir schauen nach vorne. Trotzdem, Herr Franzen, sei die Frage erlaubt, Sie sind ja seit 12 Jahren mit Exekutivmandat dabei, 6 Jahre Schöffe, 6 Jahre Bürgermeister. Wie haben Sie das erlebt, die politische Atmosphäre im Gemeinderat?
Ja, das muss ich auch in Etappen einteilen. Also als ich damals nach den Wahlen 2012 Schöffe der Gemeinde Bütschenbach wurde, da war es auch mein Einstieg in die Gemeindepolitik. Und ja, ich habe also sofort gemerkt, die Fronten sind verhärtet. Man kannte es ja auch schon also aus diversen Berichten oder auch vom Hörensagen. Und so war es dann effektiv. Es war eben auch ein Punkt angekommen, wo es zwischen manchen Personen und manchen Situationen auch kein Entgegenkommen mehr gab. Ich persönlich habe versucht und ich glaube, ich habe auch geschafft, dies immer auszublenden, also trotzdem in eine konstruktive Zusammenarbeit auch zu gehen. Und ich glaube auch, das habe ich auch zu der Zeit dann mit den Oppositionsmitgliedern geschafft, also vor allem dann auch in den Ausschüssen, denen ich dann vorstand. Und ja, dann kam 2018, ich denke mal da auch in der Gemeinde Bütschenbach ein großer politischer Wechsel, denn viele Personen aus Opposition und Mehrheitsseite haben auch entschieden, nicht weiter zu kandidieren für den Gemeinderat der Gemeinde Bütschenbach. Und so kam da auch eine neue Konstellation und da konnte dann auch nochmal, ich sag mal so, eine gewisse dicke Luft gereinigt werden. Scherzhalber habe ich eigentlich auch damals praktisch als erste Handlung so ein Bild im Sitzungssaal, das war ein total dunkler Schatten. Ich sagte so, der kommt jetzt raus, dieses schlechte Klima, dieses schlechte Gefühl hier im Sitzungssaal, es gehört rausgekehrt. Und ja, symbolisch habe ich dann auch dieses Bild dann schon mal entsorgen lassen, beziehungsweise entfernen lassen. Und ja, wir haben dann also es geschafft, diese Fronten aufzulockern und dann eben in eine gute Demokratie, in eine gute Zusammenarbeit umzuwandeln.
Das heißt, Sie würden es schon an den Köpfen festmachen irgendwo, dass die Diskussionskultur sich gewandelt hat. Sie haben ja von diesem Wechsel gesprochen 2018.
Es waren effektiv, also über all die Jahre, also es waren verschiedene Personen in verschiedenen Funktionen, über ja, viele Jahrzehnte lang dann auch, kann man schon sagen. Und da waren manche Fronten eben so verhärtet, vielleicht auch auf persönlicher Ebene, dass eben diese Zusammenarbeit da gehemmt wurde. Mhm.
Frau Elsen, Sie sind ja Mitglied im Parlament der DG. Sie haben da vielleicht Vergleichsmöglichkeiten. Was zeichnet aus Ihrer Sicht eine gesunde Streitkultur aus?
Eine gesunde Streitkultur entsteht, wenn erstens natürlich schon mal jeder seine Meinung äußern darf. Das ist sehr wichtig. Und dass jeder sich damit auch dann gehört fühlt. Und dann natürlich der bestmögliche Konsens für alle gefunden wird. Und die Meinung, die man heute hat, die kann eben in einer Stunde dann anders aussehen, weil man Argumente auf den Tisch gelegt bekommen hat, die einem ja, das nochmal reflektieren lassen. Warum habe ich vielleicht meine Meinung gebildet und muss ich sie vielleicht nochmal neu überdenken? Und so entsteht, denke ich, eine gesunde Streitkultur. Das ist für mich ein Austausch führen, gut miteinander kommunizieren und ja, jedem seine Meinung sein lassen, aber trotzdem auch, ja, jeder muss mal nach rechts oder nach links rücken dürfen. Mhm.
Im Parlament ist es ja so, dass es da eine sehr klare Frontlinie gibt zwischen der Mehrheit und der Opposition. Das würde ich mal sagen, ist ja im Gemeinderat anders, oder?
Ja, eine Frontlinie würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Also wir arbeiten ja auch schon sehr konstruktiv da miteinander und da sind auch in den Ausschusssitzungen, wenn Vorschläge von der Oppositionsseite kommen, die werden genauso gut dort gehört wie von der Mehrheitsseite. Auch wenn es in den Plenarsitzungen vielleicht dort anders schon mal rüberkommt, weil dann die Positionen natürlich sehr gestärkt präsentiert werden. Aber es wird trotzdem da auch eine gesunde Streitkultur geführt. Mhm.
Frau Saleth, ein Engagement auf höherer Ebene, das wäre nichts für mich, haben Sie 2018 gesagt. Warum eigentlich nicht?
Ja, der Meinung bin ich auch noch immer. Also ich will Kommunalpolitik machen, Politik nah am Bürger und ja, ich habe mich auch nie zu einer Partei bekannt und ich finde, ja, auf einer höheren Ebene bedarf es vielleicht Parteien, aber ich bin bis heute ja, ganz bewusst parteilos.
Ja, Herr Franzen, wie kann man denn jetzt verhindern, dass die Entscheidungen in Zukunft, ich sage jetzt mal, im stillen Kämmerlein getroffen werden von dieser neuen Einheitsliste?
Ja, das ist eine große Herausforderung. Trotzdem, also ja, seit dann wirklich bekannt war und es definitiv war, dass hier in der Gemeinde Bütschmach nur eine Liste antreten wird und somit ja dann auch alle 17 Personen automatisch nach dem oder mit dem 2. Dezember dann auch Gemeinderatsmitglied sind, sagt man, ach ja, das wird ja dann bestimmt ein paar lockere Jahre, aber ich will eigentlich auch nicht, also dass wir dann 6 lockere Jahre haben sollen, die so wirklich so, oh ja, jetzt mal wie so ein Verein und wir lassen das mal einfach, wir beziehungsweise ein Kollegium macht dann schon und das läuft dann alles. Nein, wir wollen auf jeden Fall weiterhin also eine Diskussionskultur und da müssen wir dann auch zusammen unseren Weg finden, dass wir weiterhin die interne Debatte, aber auch die Debatte im Gemeinderat, also dass wir die Gestalt bekommen, dass sie auch wirklich also, ja, einen Mehrwert bringt für die Gemeinde, was ja auch unser Ansinnen ist. Mhm.
Sie sprechen die Debatte an, Herr Franzen. Die Frage ist ja oft, wo hört die Debatte auf, wo fängt die Anfeindung an, auch die persönliche Anfeindung? Das war ja ein sehr, sehr starkes Thema in den vergangenen Jahren, persönliche Anfeindung gegenüber Politikern. Auf DG-Ebene ist ein Minister zurückgetreten, Harald Mollers, im September 2020 in der Nachbargemeinde Büllingen. Hat der Bürgermeister Friedhelm Wirz gesagt, ein Grund waren auch persönliche Anfeindungen, dass er nicht nochmal antritt. Wie sind Sie als Bürgermeister, sind ja irgendwo auch das Gesicht der Gemeinde, wie sind Sie damit umgegangen?
Also ich denke, persönliche Anfeindungen erlebt jeder, der sich irgendwie öffentlich, also ja, der öffentlich aktiv ist, der irgendwie etwas in die Hand nimmt, sei es in einem Verein oder sei es auch dann eben bei uns auf Ebene des Gemeinderates. Und man wird es nie erreichen, dass man die Entscheidungen trifft, die allen passen, also dass sie für alle die beste Entscheidung sind. Und so bekommt man dann auch das ein oder andere Mal dann ja, dieses persönliche Empfinden von Bürgerinnen und Bürgern mitgeteilt, manchmal auch in einer Art und Weise, wie sie eigentlich gar nicht angebracht ist. Also dass, sag mal, dieser gute Ton, den man eigentlich haben sollte, der ist dann nicht gegeben. Kritik ist auf jeden Fall erwünscht. Also wir sagen ja auch, dass wir mit den Bürgern zusammenarbeiten wollen, dass wir auch möchten, dass die Bürger sich äußern. Und natürlich soll auch jeder sich äußern können, aber soll natürlich auch auf die Tonwahl achten. Und ja, ich kann verstehen, dass da manche Kolleginnen und Kollegen da den ja, den Schlussstrich auch gezogen haben und gesagt, nee, das tue ich mir nicht weiter an. Ich für mich habe dann also, ja, damit ich mir selber dann vielleicht in der Situation dann was Mut mache, habe gesagt, nein, diese, also was die Person dann geäußert hat, soll ich jetzt nicht persönlich nehmen, wobei es dann vielleicht entweder persönlich gemeint war oder ein persönlicher Angriff ist. Aber ich versuche dann eben die Sache als solches zu betrachten. Und ja, wenn das ein oder andere Mal auch ein Anruf ankam, wo die Personen also sich daneben benommen haben, da kann ich auch ganz klar sagen, also oder habe ich auch sehr oft gesagt, okay, wir können hier nicht weiterreden, ich beende das Gespräch hier. Wenn Sie sich dann beruhigt haben und bereit sind, vernünftig über die Sache zu reden, dann dürfen Sie sich gerne noch mal melden und ansonsten belassen wir es dabei. Mhm.
Frau Saleth, vor ein paar Jahren hat ein Schöffe zu mir gesagt, er sei Waldschöffe geworden, weil die Bäume so wenig Kritik üben. Bei einer Schulschöffin sieht das ja ein bisschen anders aus. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ja, nun gut, ich muss schon sagen, jetzt im letzten halben Jahr, da habe ich ein paar sehr böse Anrufe bekommen, aber wenn man anfängt, das Gespräch auf sachliche Ebene zurückzubringen und den Leuten mit Argumenten versucht zu erklären, warum wir so entscheiden, können das die meisten Bürger verstehen. Für die Eltern ist es aber trotzdem schwer zu akzeptieren. Mhm.
Frau Elsen, wollen Sie sich dazu noch äußern? Sie haben natürlich auch eine Erfahrung dann im Parlament.
Ja, also von der Parlamentsebene muss ich sagen, in meinem Privatleben werde ich sehr wenig konfrontiert damit. Aber ich habe auch ein bisschen Respekt davor, jetzt auf der Gemeindeebene diese Erfahrungen eventuell zu machen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie groß der Panzer sein muss, den man sich anlegen muss. Ich hoffe einfach, dass die Bürger alle nicht vergessen, wir sind genauso gut Menschen wie jeder andere, nur wir haben uns den Hut angezogen, uns zu positionieren und wir stellen uns bereit, für die Menschen hier vor Ort was zu tun und ich hoffe einfach, dass es respektvoll miteinander funktioniert.
Wir haben ja gehört, im Gemeinderat ist die Atmosphäre ja schon viel besser, vielleicht ist das ja ein sehr gutes Zeichen. So, ich schaue das erste Mal zu Bernd Blees und zum Anwalt des Publikums und frage Sie, liebes Publikum, haben Sie denn Fragen zu den Themenschwerpunkten, den wir gerade besprochen haben? Wenn ja, dann bitte Hände hoch und der Anwalt des Publikums kommt zu Ihnen. Ja, da gehen mehrere Hände hoch. Fangen wir mal da an. Bitte den Namen sagen.
Ja, und mein Name ist Moritz Christen. Ich war länger im Gemeinderat und vor 6 Jahren hat man mir gesagt, dass man Wasser genug hätte. Worken würde bald angeschlossen und jetzt muss man feststellen, dass dem nicht so ist.
Herr Christen, ganz kurz, wenn ich unterbrechen darf. Ich habe ja explizit gesagt, wir sprechen jetzt zuerst mal über die politische Atmosphäre, über die Atmosphäre insgesamt, das Thema Wasser, da kommen wir noch zu. Also wenn Sie dazu jetzt so eine Frage haben, würde ich Sie bitten, dass ein wenig Geduld zu haben und das später zu äußern.
Ja, dann fasse ich meine Fragen zusammen. Das hat dann mit der Atmosphäre in den letzten Jahren vom Gemeinderat zu tun. Das waren immer die Themen Wasser, Wege und Wohnungsbau oder Bauerwartungsgebiet in Bütschenbach. Das waren die drei Sachen, die sind bis heute nicht zufriedenstellend angefasst worden. Es ist ein Manko von A bis Z.
Gut, das war jetzt ein Statement, keine Frage. Wir machen mal weiter mit der nächsten Frage, die war da hinten. Aber wir kommen noch zu dem Thema, Herr Christen. Keine Sorge.
Danke. Mein Name ist Robby Mast. Entschuldigung, dass mein Deutsch nicht so gut ist. Ich bin niederländisch sprachig. Ich höre hier viel über gesunde Diskussionskultur. Und das ist wirklich sehr wichtig für die Demokratie. Demokratie ist per Definition ein organisierter Meinungsunterschied, habe ich immer gelernt. Aber mit 17 Kandidaten für 17 Stellen frage ich mich ab, wie das noch funktionieren kann. Und es gibt keine Opposition, die alles kontrolliert. Ich frage mich ab, ist das noch Demokratie?
Ja, Herr Franzen, vielleicht wollen Sie reagieren. Ist das noch Demokratie?
Wir selber bedauern auch sehr, dass wir nur eine Liste dann zur Wahl haben hier in der Gemeinde Bütschenbach. Und wie ich eben sagte, es wird eine Herausforderung sein, dass wir es schaffen, in den nächsten 6 Jahren mit uns im Gemeinderat, in den Ausschüssen, in weiteren Gremien, die auf dem Gemeinderat entsendet werden, diese Demokratie beizubehalten, damit wir also, ist auch unser Interesse, dass das nicht ausstirbt. Und wir wollen auf jeden Fall daran festhalten oder alles daran tun, dass wir dann diese Demokratie auch leben, damit es dann auch weiterhin zur Diskussion kommt.
Ja, wir würden dann abschließen. Hat noch irgendjemand eine Frage zu dem Schwerpunkt? Und noch einmal der Hinweis, lieber Herr Christen, wir kommen noch dazu. Keine Sorge, Wege, Wasser, das wird noch alles besprochen.
Ja, zuerst wenden wir uns mal den Finanzen zu. Herr Franzen, wie ist es um die Finanzen der Gemeinde bestellt? Ist die Gemeinde handlungsfähig oder muss sie jeden Euro 2-mal oder sogar 3-mal umdrehen?
Also ich sage jetzt mal, die Finanzen oder die Schuldenlast ist mir noch nicht über den Kopf gewachsen. Als aktueller Finanzchef, ich habe diese Aufgabe vor 6 Jahren übernommen, ist ein sehr intensives Thema, wobei man vielleicht auch als Außenstehender sagen könnte, ach ja, das sind dann Finanzen, da hat man dann den Finanzdirektor, man muss ja dann auch eine Linie einschlagen, dann auch von politischer Seite. Und die wachsenden Schulden der vergangenen Jahre in der Gemeinde Bütschenbach waren ja kein Geheimnis. Also bis 2018 auch, das war auch immer gesagt worden und da konnte man ja auch nichts gegen sagen, denn es wurden Investitionen getätigt, Anleihen dafür aufgenommen und diese Anleihen sind dann eben auch eine Schuldenlast. 2018 war ich aber auch der Meinung und habe dann auch innerhalb der Mehrheit also dafür plädiert, dass wir an dem Abbau dieses Schuldenstandes arbeiten, dass wir konsequent daran arbeiten, diese Zahlung, die wir jährlich dann auch tilgen müssen, also Schritt für Schritt auch abzubauen und uns sehr gut überlegen, wofür und zu welchem Zeitpunkt wir eine Anleihe aufnehmen, damit wir dies dann in der Waage auch halten. Und mein Ziel war es, zum Abschluss der laufenden Legislaturperiode eine niedrigere Höhe der Summe der Schulden zu haben, als ich dann vor 6 Jahren, als ich gestartet bin, dann der Fall war. Und dies haben wir geschafft. Und das ist auch ein Trend, den ich in den nächsten 6 Jahren sehr gerne fortsetzen möchte.
Ja, genau. Dafür sind Sie ja sogar von der Opposition gelobt worden. Jetzt könnte man aber einwenden, waren Sie nicht vielleicht zu sparsam und haben zu wenig investiert?
Natürlich kann man immer mehr investieren und wir wissen auch, dass es große Mankos gibt, dass wir Bereiche haben und eben war es ja schon in der Fragestellung, waren ein paar Bereiche, in denen auf jeden Fall Investitions- und Handlungsbedarf besteht. Aber wenn man sich dann schaut, was die letzten 6 Jahre umgesetzt wurde, worin wir investiert haben, auch in die Nachhaltigkeit, also haben wir sehr viel investiert, trotz der bekannten Finanzlage.
Frau Saarlet, wie sieht es auf der Einnahmenseite aus? Die Modernisierung des Windparks liegt ja auf Eis, das sogenannte Repowering, wie man im Fachjargon sagt. Könnten Sie sich einen zweiten Windpark andernorts in der Gemeinde vorstellen?
Ja, wir haben da auch schon drüber gesprochen und uns genau eure Gebiete auch schon ins Auge gefasst. Da haben wir im Moment einen Konflikt mit dem Naturschutz, würde ich mal sagen. Also das ist ein Gebiet, in dem der Rotmilan brütet. Und,
weil wir ja unter uns sind. Wo ist das Gebiet?
Das Gebiet ist in der Bütschenbacher Heck, also zwischen Domäne und Bütschenbacher Heck, da wo wir dieses...
Also hinter Eifelholz, oder?
Quasi hinter Eifelholz, ja. Das trifft es gut.
Das ist Gemeindeland, ja.
Das ist Gemeindeland, ne? Ein großer Teil der Domäne ist Gemeindeland und das haben wir schon ins Auge gefasst und jetzt müssen wir schauen, wie wir das übereinander bekommen. Wir lassen aber noch nicht locker, haben wir noch nicht aufgegeben.
Ja, es ist ja die Rede von, dass Sie zusätzliche Einnahmen im Energiebereich erschließen wollen. Was könnte das noch sein, außer Windenergie? Dann antworten wir bitte.
Ah, war die jetzt für mich? Okay. Im Punkto Finanzen, also wenn wir auch investieren möchten, wenn wir die Schulden abbauen möchten, aber klug investieren. Und auf der anderen Seite ist natürlich dann auch wichtig zu erwähnen, dass wir die laufenden Kosten senken, darin haben wir investiert, aber dass wir auch dann die Einnahmen erhöhen. Einnahmen erhöhen sind unter anderem dann im Energiebereich. Wir müssen aber auch mehr ein Auge darauf haben, welche Zuschüsse wir alle mit in unsere Projekte einbeziehen können. Wir hatten da vor ein paar Wochen auch noch eine Vorstellung, wurde organisiert von der Region Maas Rhein, die Interreg-Gelder, demnächst kommen da wieder die neuen Projekte raus. Es sind neue Möglichkeiten, dort Gelder abzufangen. Die könnten wir in dann Kooperationen, denn Interreg-Gelder werden nur ausgezahlt, wenn es dann auch Kooperationen zwischen Gemeinden sind, Gemeinden verschiedener Gebiete, also hier sind es dann vielleicht die Französischbaugemeinschaft, Deutschbaugemeinschaft oder auch dann wir mit unserer Gemeinde nebenan auf der deutschen Seite mit Monschau, wo dann auch vielleicht interessante Projekte rauskommen können in den Bereichen Abwasser, im Bereich Naturschutz, im Bereich Energie. Das sind Einnahmequellen, die wir unbedingt mehr anpacken müssen. Und werden wir noch weitere Suchen auch machen. Also wir haben diese konkreten Ideen da leider momentan noch nicht vorliegen. Wissen nur, dass wir die neuen Einnahmen generieren müssen. Und Schwerpunkte sind dann da also Energiezuschüsse und auf der anderen Seite die Ausgaben, die jährlichen Ausgaben minimieren.
Ja, ich habe ein Beispiel dafür. Wir haben jetzt ein großes Renovat-Projekt für mehrere Gebäude ausgeschrieben, unter anderem Schulgebäuden, Turnhallen und so weiter. Also da wird isoliert und auch teilweise PV-Anlagen angebracht. Und wenn wir die laufenden Kosten senken können, da bleibt auch mehr Geld für was anderes dann. Und man kann so auch der Teuerung entgegenwirken.
Frau Elsen, wie sind Ihre finanzpolitischen Vorstellungen? Stehen Sie hinter einer vorsichtigen Ausgabenpolitik, wie sie jetzt betrieben worden ist, oder könnte die Gemeinde auch mal etwas mehr ins Risiko gehen, wenn es heißt, teure und wichtige Projekte zu verwirklichen?
In meinen Augen ist es ganz wichtig, die Balance zu finden. Man muss versuchen, Schulden abzubauen, aber es ist auch dringend nötig, manchmal eben neue Schulden zu tätigen, um gewisse Bereiche aufzubauen, um gewisse Investitionen zu machen, da wird man nicht dran rumkommen. Man muss nur ganz clever überlegen, wo macht es Sinn, eine neue Schuld aufzunehmen, was ist eine weitsichtige Planung, wann haben wir die Zukunft gut im Blick, damit wir die zukünftigen Generationen nicht unnötig belasten. Aber nur die Devise Schulden abbauen wird nicht funktionieren. Man wird so einen Spagat dazwischen eben immer wieder machen müssen. Und ich würde noch gerne was Kleines ergänzen. Wir haben auch sehr viel auf Gemeindeebene Eigentum, wo man einfach auch schauen muss, wie können wir vielleicht diesen Eigentum noch mehr nutzen, wie können wir ihn noch mehr mit Leben füllen, dass man nicht noch Infrastrukturen aufbauen muss, die dann wieder auch die Hälfte der Zeit leer stehen. Also wie können wir effizienter werden und so vielleicht kleine Einnahmen wieder generieren, aber diese kleinen Einnahmen zählen ja auch wieder für kleine Projekte. Und irgendwie so schauen, wo sind vielleicht die ein oder anderen Stellschrauben, die man noch drehen kann.
Herr Franzen, einer Ihrer Kollegen aus dem Norden, der DG, Luc Frank, um ihn nicht zu nennen, fordert ja einen neuen Verteilerschlüssel der Gemeindedotationen. Wären Sie offen für solche Gespräche, selbst wenn Wünschenbach dann weniger aus diesem Topf bekäme als Kelmis? Also Wünschenbach müsste verzichten zugunsten von Kelmis?
Also da kann ich, glaube ich, für alle Gemeinden reden. Keine Gemeinde kann darauf also doch kann es gutheißen, dass man weniger Gemeindedotation erhält. Alle Gemeinden brauchen unbedingt mehr finanzielle Mittel. Sie haben den Kollegen angesprochen, der geht da massiv nach vorne, stellt auch andere Gemeinden da leider in ein schlechtes Licht, beziehungsweise, kann ich schon bald sagen, als weniger wichtig dar und macht sich da vielleicht auch noch ein bisschen lächerlich. Das kann ich aber auch ganz und gar nicht gutheißen, denn wir haben auch auf jeden Euro zu achten. Wir können uns nicht leisten, weniger Geld von der Deutschen Gemeinschaft zu bekommen. Wir brauchen auch mehr. Aber diese Sache muss man auch vernünftig angehen und so mit der Brechstange oder auch vielleicht über Leichen. Also das ist gar nicht mein Weg. Ich werde schauen müssen, wenn ich weiterhin für die Finanzen zuständig sein soll in der Gemeinde Bütschenbach, dass wir also diese Gelder behalten, dass wir unsere Gelder sichern können. Und da lege ich aber auch großen Wert auf eine Diskussionskultur, nicht nur im Gemeinderat, sondern auch unter den Gemeinden.
Jetzt hat der Ministerpräsident ja schon gesagt, dass die Refinanzierung der Gemeinden eigentlich schon stattgefunden hat. Werden Sie trotzdem noch mal an der Klötzerbahn anklopfen und sagen, hier muss mehr Geld her?
Ja, das machen wir eigentlich auch immer wieder. Also vor einigen Wochen waren wir als Gemeindekollegen auch noch bei der Regierung vorstellig, wie es dann alljährlich auch geht, um die Infrastrukturprojekte zu besprechen, die anstehen. Und natürlich sind wir da dann auch immer Fragesteller, wenn es darum geht, also für Zuschüsse oder auch, dass man die Gemeinde nicht vergessen soll, wenn es darum geht, Finanzen oder Gelder auszuteilen. Und vor allem, also das muss man auch sagen, ja, die Deutsche Gemeinschaft ist ja die Aufsichtsbehörde der Gemeinden. Und da ist es auch so ein bisschen, ich will nicht sagen zur Tagesordnung geworden, aber man hat sich so ein bisschen angeeignet, dass man sehr gerne Dinge im Parlament entscheidet, wo dann aber die Gemeinde für zuständig wird und dies dann auch Aufwand ist, also personell, aber vielleicht auch die Gemeinde etwas kostet. Und auch da sind wir eigentlich also immer am Zuge und machen auf uns aufmerksam, dass wir das eigentlich nicht gerne sehen, beziehungsweise dass wir da lieber in den Dialog gehen, bevor man von oben runter etwas entscheidet und wir danach dann Arbeit und Kosten übernehmen müssen.
Frau Elsen, Sie sind gefordert. Haben Sie das gerade gehört?
Ja, ich habe gemerkt, dass ich den Ball zugespielt bekommen habe. Ich bin nicht im Finanzausschuss, das muss ich wohl dabei betonen. Ich bin nämlich im Kultur- und im Bildungsausschuss. Und wenn er mir jetzt vielleicht ein konkretes Beispiel gibt, kann ich gucken, ob es in meinen Ausschüssen ist. Aber ich denke, vieles basiert sich auf den Finanzausschuss. Und wichtig ist auf jeden Fall, dass dann die Gespräche gesucht werden und dass einfach ein konstruktives Miteinander gefunden werden muss dann. Und da werde ich dann vielleicht auch in Zukunft was mehr hinschauen.
Ja, man sieht, von wegen Einheitsbrei, die Einheitsliste hat schon genug Diskussionsbedarf, bevor es losgeht.
Das ist eigentlich kein Diskussionsbedarf, denn ich selber war damals Schöffe und zeitgleich auch im Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Also es gibt auch viele Gemeinderatsmitglieder, die zeitgleich im Parlament sitzen. Und ich sehe das als sehr wertvoll in der Zusammenarbeit, auch in der Informationsweitergabe. Und kann nur aber eine sehr gute Zukunft auch dahin sehen.
Gut, dann schaue ich nochmal zu Bernd und ich schaue auf unser Publikum. Hat jemand zu dem Aspekt, den wir gerade besprochen haben, zum lieben Geld, zu den Finanzen eine Frage, eine Nachfrage? Ja, bitteschön, hier vorne.
Herr Bürgermeister, Sie haben...
Moment, bitte zuerst den Namen sagen, dann Ihre Frage stellen.
Paul Schweiß. Herr Bürgermeister, Sie haben von der heißen Suppe gesprochen, also von den Geldsorgen der Gemeinde, haben aber vergessen, die Zahlen zu nennen von 2018, 2024 und nach der nächsten Legislaturperiode 2030. Ich weiß jetzt nicht, ist das für die Öffentlichkeit angebracht, das die Zahlen zu nennen oder nicht?
Die Zahlen sind ja auch öffentlich. Also ich kann sagen, unser aktueller Schuldenstand liegt bei 10.088.000. Und da muss ich jetzt mal gerade schauen. Wir hatten vor 6 Jahren, also da waren wir bei rund 14 Millionen, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Also das ist dann die Entwicklung der letzten Jahre. Wir haben 2 Anleihen aufgenommen und dann aber kontinuierlich jedes Jahr die Schulden abgezahlt. Aber ein Vorausblick, wie sieht die Zahl 2030 aus, den wage ich jetzt nicht. Also das wäre wirklich dann einfach aus der Luft gegriffen.
Ja, hat noch jemand eine Frage? Bitte Hände hoch.
Die Frau?
Okay. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir machen weiter. Der nächste Themenblock, lieber Herr Christen, ist das Thema Straßen, öffentliche Arbeiten und Wasser. Herr Franzen, die Gemeinde Bütschenbach hat im Vergleich zu den anderen südlichen Ligi-Gemeinden ein relativ überschaubares Wegenetz, etwa so 100 Kilometer. Zum Vergleich, die Nachbargemeinde Büllingen hat 600 Kilometer. Die einfache Frage, warum gelingt es nicht, die Straßen in der Gemeinde Bütschenbach besser zu unterhalten?
Ja, also das ist unter anderem ein von den Themen, wo ich eben sagte, wo wir auf jeden Fall dringend Handlungs- und Investitionsbedarf haben. Das ist uns auch allen sehr bewusst. Also es ist eine Kritik, die berechtigterweise immer wiederholt wird. Die letzten Jahre wurde in den Unterhalt investiert, also in den einfachen Unterhalt der Straßen. Und was aber jetzt wirklich auf der Tagesordnung steht, das sind der Ausbau von Straßen. Unsere Straßen verfügen selten über ein ausreichendes Fundament, manchmal auch über gar kein Fundament. Und diese ganzen Arbeiten, die dann also, sei es Entwässerung und auch der Aufbau, dieses Fundament, was dann natürlich 80 Zentimeter auch dick ist und was alles dann unter der Fahrbahn liegt, das kostet ein Heidengeld. Und ja, da müssen wir uns dann unbedingt auch einen Fahrplan zulegen, wie wir das die nächsten Jahre anpacken möchten.
Ein Fahrplan, habe ich das richtig verstanden, also dann auch für die Grundsanierung. Ansonsten könnte ja die Gefahr drohen, dass dieser Straßenunterhalt ein Fass ohne Boden wird.
Eben, also wir müssen vielleicht auch überlegen, ob diese Art der Grundsanierung, wie sie in der Vergangenheit gemacht wurden, zeitgemäß ist, ob wir da vielleicht auch an den an der Umsetzungsart anpassen müssen, um es dann auch ja doch kostengünstiger umsetzen zu können. Aber ja, diese also Problematik der Straßen, der Straßenentwässerung, das ist auf jeden Fall der Punkt, der in den nächsten 6 Jahren ganz oben auf der Liste steht, wo wir drin investieren müssen.
Sie sprechen von einem Fahrplan. Das heißt, es müssen ja dann schon irgendwo Prioritäten sein, die Ihnen davor schweben.
Genau, wir möchten uns, das ist auch einer der Punkte, also wir möchten uns in diesem Bereich dann eine Prioritätenliste anlegen. Wir sind ja jetzt momentan Kandidatinnen und Kandidaten und das ist ein Thema, was wir mit dem neuen Gemeinderat angehen möchten. Dem vorherigen Gemeinderat haben wir ebenfalls eine Priorisierung, einen Fahrplan zurechtgelegt vor 6 Jahren. Da ging es dann mehr um den Unterhalt, den einfachen Unterhalt. Aber wir wissen also, die teuren Investitionen, ja, die werden die nächsten Jahre auf uns zukommen. Und da müssen wir dann noch also die Liste erstellen.
Wenn Sie erlauben, Herr Franzen, ich würde mal gerne auf das ein oder andere Projekt auch aus der Vergangenheit eingehen. Vielleicht muss man da auch erklären, wir haben ja mit Regionalstraßen es zu tun, da ist die Wallonische Region zuständig und eben mit Gemeindestraßen in der Verantwortung der Gemeinde. Ich nehme jetzt mal eine Regionalstraße. Was ist jetzt mit der Büllinger Straße in Bütchenbach? Wie geht es da jetzt konkret weiter? Man spricht ja von einem Radweg noch. Da sind ja schon sehr viele Arbeiten gemacht worden. Gibt es da jetzt einen konkreten Fahrplan, wie es weitergeht?
Also wir stehen immer in sehr engem Kontakt mit der zuständigen Behörde der Wallonischen Region, mit der SPW. Wenn es um Regionalstraßen geht, also das, da vielleicht auch nicht nur ein Projekt zu nennen, wir haben da die Lagerstraße, Trierer Straße, die Ortsdurchfahrt Elsenborn, die als konkretes Projekt auch vorliegt. Die Budgets sind auch vorgesehen. Das wird Anfang nächsten Jahres dann auch konkret. Also da geht es in die Umsetzung. Die ersten Ausschreibungen seitens der SPW sind gestartet. Wir als Gemeinde, aber auch die anderen Konzessionäre, also Proximus Ores, sind dabei, alles in die Wege zu leiten, damit wir da auch dann zeitgleich starten in Elsenborn. Und vor einigen Jahren war es so, es gab ein Budget auch für die Büllinger Straße in Bütchenbach. Das war, glaube ich, damals 800.000 Euro. Das lag mehrere Jahre in den Ideen, sage ich jetzt mal, bei der SPW. Es war noch nicht offiziell aufgenommen, auch in einen Plan. Und als man diese Gelder dann aber abgreifen konnte, hätte man damit entweder nur einen ganz kleinen Teil grundsanieren können in Bütchenbach oder die komplette Fahrbahn dann also von Kreisverkehr bis zur Domäne umsetzen können. Und die SPW hat sich entschieden, dass dann die Fahrbahn erneuert werden soll. Okay, wir wissen auch alle, wenn diese Fahrbahn einmal erneuert ist, dann ist auf Seiten der Wallonischen Region also dieser Komplettausbau schon mal mehrere Jahre auch weggeschoben. Zu dem Zeitpunkt waren wir dann aber auch immer dahinter, dass man die Gelegenheit nutzen soll, auch einen Fahrradweg, dass man auch die Bürgersteige machen soll, dass man dann auch auf die Verkehrssicherheit achten soll. Aber da ist man bei der Wallonischen Region also so, dass man mit verschiedenen Töpfen arbeitet. Wir hatten nur, beziehungsweise nicht nur wir, also die Verwaltung in St. Veit hatte nur Zugriff eigentlich auf den Topf des Straßenunterhalts, also heißt nur den Belag. Die Bürgersteige konnten da nicht mehr mit reingenommen werden. Ein Fahrradweg, der aus dem Topf Mobilität kommt, konnte nicht angepackt werden, beziehungsweise da waren keine Gelder frei. Daher wurde dann in dem Punkt nichts gemacht. Und in puncto Verkehrssicherheit wurde dann leider am Ende nachgebessert, nicht nach den Vorstellungen, wie wir es eigentlich als Gemeinde hatten. Aber da waren dann also die Wallonische Region diejenigen, die dann das umgesetzt haben, was wir dann auch jetzt in Bütchenbach kennen.
Ja, vielen Dank. Eine weitere Sache ist die Wirtzweller Straße in Elsenborn. Die ist ja bereits instand gesetzt, zumindest der zweite Teil, der jetzt in die Betonstraße mündet. Aber die Rede ist jetzt hier vom Wirtzfelder Weg in Bütchenbach. Der ist ja nach wie vor in einem desolaten Zustand. Also wenn man diesen Wirtsfelder Weg fährt, dann merkt man ja relativ schnell, Wenn man in der Gemeinde Büllingen ist, dann hört es nämlich auf zu rütteln. Vorher, keine Ahnung, sind die Stoßdämpfer in Mitleidenschaft gezogen. Wie geht es da jetzt konkret weiter? Ich glaube, das ist auch die Sprache von einem neuen Verfahren, was man anmelden möchte. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen.
Ja, wir sind ja auch der Gemeinde Büllingen sehr dankbar, dass sie sogar noch ein paar Meter mehr gemacht haben, über die Gemeindegrenze hinaus, bis zur Brücke dann. Also auch der Wirtsfelder Weg ist eine der Straßen, also die dann in diesem Straßenprogramm reinkommen müssen, ein Ausbau und auch dann in der von mir erwähnten eventuell anderen Art, also der Umsetzung, dass man praktisch den kompletten Boden auch aufnimmt, vor Ort dann kompaktiert, schauen, dass man da Seitenstreifen macht und dann die Straße am Ende etwas höher auch legt. Natürlich muss man schauen, wie man die Straßenentwässerung dann auch organisiert bekommt. Und eine Schwierigkeit auch im Wirtsfelder Weg ist natürlich, diese Straße liegt komplett zwischen Wäldern. Also links und rechts stehen nur Bäume, es ist nass, es kommt nie Licht dran. Das erschwert natürlich die Situation vor Ort ebenfalls noch. Aber das ist eine Straße, wo wir denken, ob man vielleicht mit einer anderen Umsetzungsart dann auch für dann weniger Geld mehr Meter gemacht bekommt. Mhm.
Gut, wir halten fest, es gibt eine Prioritätenliste in den nächsten Jahren für den Straßenunterhalt. Frau Elsen, im Wahlprogramm der Liste Zukunft im Blick heißt es, dass man die Verkehrsteilnehmer für mehr Sicherheit und eine angepasste Fahrweise sensibilisieren will. Weitere Maßnahmen gegen erhöhte Geschwindigkeit sind geplant. Was meint man damit? Radargeräte, Abschnittskontrollen?
Eine, glaube ich, sehr wichtige Maßnahme ist schon einfach wieder die Sensibilisierung, dass wir schon mal zuerst wieder an jeden Bürger appellieren. Jeder, der auch, glaube ich, gestern unser Interview gehört hat, hat auch schon meine Äußerungen dort mitbekommen können. Also Sensibilisierung, dass jeder Bürger sich nochmal selber an seine Nase fasst, weil aus fast jeder Straße kommen Beschwerden, die an die verschiedenen Kollegen herangetreten werden, dass zu schnell gefahren wird, aber fahren diese Personen auch nie irgendwo anders zu schnell. Das ist immer sowas, was man vielleicht schauen muss. Also schon mal als erstes auf jeden Fall wieder sensibilisieren, dass jeder noch mal dran denkt, wenn er in der Ortschaft fährt, dass man dort auch nur 50 fährt und vor einem Schulgelände auch nur 30 fährt und so weiter und so fort. Weitere Maßnahmen sind ja gerade aktuell in der Testphase, dass man schon mal dorfeingangs Schikanen aufgesetzt hat, mobile Schikanen. Diese werden schon teilweise ja belustigt und auf die Seite gelegt. Das sind so Testphasen, die man eben gerade macht. Was kann man alles in Zukunft machen, um weiter zu sensibilisieren oder um weitere Maßnahmen zu treffen? Das müssen wir dann im neuen Kollegium und im neuen Gemeinderat, denke ich, alles mal besprechen und auseinanderlegen. Wo macht es Sinn? An welchen Hauptstraßen ist eben halt die Gefahr zu groß. Es gibt eine ganz bewusste Kreuzung, wo sehr viele Unfälle passieren. Dort ist man am Überlegen, was können wir dort vornehmen. Es sind auch schon verschiedene Maßnahmen besprochen worden, die wurden aber dann abgewägt und ja noch nicht als optimale Lösung gefunden. Und ja, wir werden einfach schauen müssen, wo uns die Reise hinführt. Aber wie gesagt, es gibt viele Verkehrsteilnehmer und es muss für alle sicher werden. Es muss nicht nur für die Autofahrer sicher werden, es muss für die Fußgänger sicher sein, es muss für die Fahrradfahrer oder diejenigen, die mit den Rollerski mittlerweile unterwegs sind oder jemand, der mit dem Pferd schon mal irgendwo im Gelände ist. Es muss für jeden Teilnehmer, der irgendwie unterwegs ist, eine Möglichkeit geben, sicher sich bewegen zu können in den Seiten, wo er sich bewegen darf.
Sie sprechen die unsichere Kreuzung an. Ist damit die Straße von Bütschenbach nach Elsenborn gemeint und die Abzweigung nach Niedrum?
Abzweigung Niedrum, ja.
Wenn man zum Containerpark möchte. Okay, Herr Franzen, vielleicht die Frage an Sie, was ist denn da geplant? Was kann man da machen?
Ja, das ist auch eine dieser Regionalstraßen und ein sehr großes Ärgernis. Auch auf unserer Vorstellung vor 2 Wochen war diese Kreuzung mehrmals angesprochen worden. Und wir sind da, also immer wieder müssen wir appellieren bei den zuständigen Personen der Wallonischen Region, weil da eben also eine große Gefahrensituation ist. Wir haben schon jede Menge Vorschläge auch gemacht, auch dass man von Elsenborn kommend viel früher auf eine gefährliche Kreuzung hinweisen müsste. Denn es ist ja so, dass die Leute, die von Elsenborn runterfahren Richtung Bütschenbach, die Straße ist frei, die fahren dann also ihr Tempo und irgendwann nach einer Kurve ist dann diese Kreuzung, wo man viele Linksabbieger hat oder Personen, die dann vom Resipark kommen und entweder nach Elsenborn oder nach Berg sowie nach Bütschenbach fahren wollen. Wir stoßen da ein bisschen auf Granit, also aber man nimmt die Sache für mich da eigentlich nicht ernst genug. Also seit 1-2 Jahren schicke ich auch jeden Polizeibericht von jedem einzelnen kleinen Zusammenstoß, der da vor Ort auch war, manchmal dann auch die Presseberichte, sei es von euch oder vom BRF, die schicke ich dann auch zu den verantwortlichen Personen, also immer wieder, um darauf zu pochen, also dass da etwas passieren muss. Also das ist für mich die gefährlichste Kreuzung aktuell bei uns in der Gemeinde und da muss unbedingt etwas passieren.
Ja, vielen Dank, Frau Sarlet. In anderen Gemeinden ist der Verkehr an Schulen, gerade zum Schulstart, zum Schulende, ein wichtiges Thema. Wie klappt das eigentlich in der Gemeinde Bütschenbach? Haben Sie da gute oder schlechte Erfahrungen gemacht?
Ja, wir gute Erfahrungen nicht gerade. Also wir haben ja verschiedene Regelungen in unterschiedlichen Dörfern. Also in Elsenborn hat man schon mal die Einigung getroffen, obwohl es da keine Verkehrsregel für gibt, einen Einbahnverkehr einzurichten. Also die Eltern wissen genau, wie sie zu fahren haben und fahren da auch vernünftig. Ja, ich denke in Weiwurz, das ist natürlich eine große Durchgangsstraße. Da ist es natürlich problematisch. Da stehen natürlich zu den Abholzeiten immer auch Lehrpersonen und keine Schülerlotsen an der Straße, weil das auch da zu gefährlich für die Kinder, den Verkehr regeln zu lassen. Also da wechseln die Lehrer sich ab, da den Zebrastreifen zu beaufsichtigen. Und das ist dann auch nötig, dass da eine erwachsene Person steht. Für Bütschenbach haben wir jetzt ein Projekt über Pimassi. Das ist ein Programm der Wallonischen Region zur sanften Mobilität, zur Förderung der sanften Mobilität. Und da schwebt uns jetzt eine Umstrukturierung der Kreuzung vom PAP, also Seestraße, Wirtsfelder Weg, vor, weil das Problem ist, in Bütschenbach sind auch sehr viele Leute unterwegs, die nicht ortskundig sind. Und wenn man in die Seestraße reinfährt, ist einem nicht bewusst, dass da um die Kurve eine Schule ist. Und dass ganz, ganz viele Kinder, die ja dann zum Glück noch zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen, ja, dort auf ihrem Schulweg unterwegs sind. Und da haben wir schon Pläne, wie wir diese Kreuzung umstrukturieren oder mal strukturieren wollen. Weil im Moment ist es eine riesengroße Asphaltfläche, das ist praktisch für LKWs, aber auch für Schulkinder ist das nicht geeignet.
Gut, also auch da gibt es Handlungsbedarf. Herr Franzen, wir wollen nicht nur über Verkehrssicherheit, sondern auch über Sicherheit im Allgemeinen reden. Ja, da denkt man natürlich zuallererst an die Polizei. In spätestens zwei Jahren wird die Polizei in die neue Dienststelle am Moschek umziehen. Sind Sie immer noch davon überzeugt, dass es eine gute Idee war, die Dienststellen aus den Dörfern abzuziehen?
Also ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass es eine sehr gute Idee ist, die Dienststelle dort zu bauen, wo sie jetzt auch gerade sich im Bau befindet. Das dann auch für die Gemeinden Amel, Büllingen und Bütschenbach. Auch bei der Polizei ist es so, man ist immer wieder auf der Suche nach Fachkräften, nach Polizisten, Anwärtern. Und auch die Polizei muss ihre Arbeit umorganisieren, umstrukturieren. Und in der Arbeit oder in der Art, wie die Polizeiarbeit dann auch funktionieren soll, waren dann auch die Ideen des Chefs der Polizeizone, diese so zu organisieren, dass wir wirklich von einer Dienststelle dann der Dienststelle Moschek aus ausrücken können. Natürlich den zusätzlichen positiven Effekt hat es, also wir haben nur als Polizeizone Eifel dann eine Struktur für drei Gemeinden. Die Gemeinde Amel hat ja ihre Dienststelle bereits vor anderthalb Jahren, glaube ich, war es dann auch, abgegeben. Also diese Dienste für die drei Gemeinden finden jetzt, oder die Leute rücken aus, sei es von der Dienststelle in Büllingen, die aber wirklich also ja, in einem sehr schlechten Zustand sich befindet, und an der Dienststelle in Bütschenbach. Und ja, natürlich auch aus finanzieller Sicht war es dann interessant, sich dann auf diesen einen Punkt zu konzentrieren.
Ja, die Nachfrage wäre natürlich, was wird eigentlich aus dieser Schule, aus der früheren Schule, die vor etwas mehr als 10 Jahren für sehr viel Geld renoviert wurde und künftig leer stehen wird, wenn man mal vom Touristinfobüro absieht?
Ja, also die Polizeizone Eifel hat diese Immobilie momentan in Erpacht seit 2014 und dieser Erpachtvertrag läuft bis 2034, also war dann auch ein 44, sorry, war für 30 Jahre dann. Und mittlerweile sind dann ja 10 Jahre davon bereits vergangen. Es könnte sein, dass in 2 Jahren, also 18 Jahre dann quasi vor Ablauf dieses Erpachtvertrags, das Gebäude nicht mehr von der Polizeizone genutzt wird. Aber es gibt auch Interessenten, die sich an die Polizeizone gewandt haben, um dann diese Gebäude anschließend zu nutzen, aber auch für eine öffentliche Tätigkeit, für einen öffentlichen Dienst.
Ja, vielen Dank. Schnaufen wir einmal durch und ich schaue nochmal auf Bernd Blaes und ich schaue nochmal auf Sie, liebes Publikum. Gibt es zu diesem dicken Paket noch eine Frage, Nachfragen? Ist etwas unklar? Dann wäre jetzt der Moment gekommen, nachzuhaken. Das sieht nicht danach aus, doch hier vorne. Bitte schön. Bitte den Namen sagen und dann Ihre Frage stellen. Dankeschön.
Ja, danke. Mein Name ist Hermann Hellebrand aus Berg. Und ich möchte eine Bemerkung machen zu der Verkehrssicherheit, besonders in Berg, in der Bornstraße und die Straße zum See. Die Bornstraße ist die, eigentlich die Hauptverkehrsstraße, wo alle, also nicht nur die Einheimischen, aber in der Hochsaison die hunderte Touristen vorbeifahren bzw. jagen, um zum See zu gelangen. Und am Eingang des Dorfes, noch kurz vor der Staumauer, steht das schöne weiße Schild mit der Kirche drauf. Das bedeutet ja 50 Kilometer in der Ortschaft. Die sind kaum vorbeigefahren, hat man das vergessen. Und dann drücken die auf die Tube, berghoch. Und dann fahren die viel schneller als 50 Stundenkilometer in der Bornstraße, um dann rechts abzufahren, runter zum See. Und da ist meine Frage, könnte man da nicht, ich möchte keinen Schilderwald, aber dass man da einige Schilder aufstellt, 50 Kilometer, die Verkehrsteilnehmer daran erinnern, hier ist eine Ortschaft und ist ziemlich viel Betrieb, an die 50 erinnern. Das weiße Schild haben die alle mal vergessen. Und dann zweitens, zum See runter ist eine relativ schmale Straße. Da ist vom 1. Mai bis 30. September, bis vorgestern, Halte- und Parkverbot zuständig. Und die Schilder stehen da, aber da halten doch viele, kümmern sich darum. Aber wir haben es erlebt dieses Jahr, dass da sehr viele Verkehrsteilnehmer sich überhaupt nicht darum kümmern. Vor 3-4 Wochen war ein sehr heißer Tag. Da standen 92 Autos. Berger Bürger haben die gezählt, haben mir das angetragen. 92 Autos im Halte- und Parkverbot in der Seestraße. Eine Feuerwehr wäre nicht mehr durchgekommen. Rechts und links, trotz Verbot, haben die da gehalten. Und an dem Tag ist keine einzige Polizei gekommen. Sehen Sie, und da möchte ich, dass das schöffengeliebte Herr Bürgermeister und andere an die Polizei herantreten, dass an solchen Tagen, wo die Sonne hochstrahlt und viele Leute da sind, da sind ja hunderte Leute, die zum Strand kommen, dass da dass Vorschläge von Berger Bürgern, eine permanente Polizei, ein oder zwei Mann, da sind, nicht nur mal kurz gucken kommen, ein paar Protokolle machen oder auch keine, aber dann ich spreche aus Erfahrung, morgens um 9, 10, 11 Uhr braucht keine Polizei zu kommen, aber ab Mittag bis 20 Uhr abends, das ist der brennende Punkt.
Okay, ich denke, die Problematik ist angekommen. Ja? Wir lassen mal den Herrn Bürgermeister zu Wort kommen, was er dazu sagt.
Ja, es waren ja dann zwei Fragen eigentlich. Einmal die Fahrt durch Berg an sich. Und wie Frau Elsen eben auch sagt, also wir haben jetzt schon mal versucht, dass wir die Ortseingänge beruhigen. In Berg haben wir dies dann schon auch mit festeren Installationen gemacht, die seit mehreren Jahren. Es gab anfangs da auch etwas Kritik, weil keiner hat ja gerne, wenn er dann in seiner gewohnten Fahrweise auch gestört wird. Aber wir haben vor allem unten an der Staumauer eine große Einschränkung auch gemacht für die Leute, die ins Dorf reinfahren. Gerade um nochmal daran zu erinnern, so Leute, hier geht's in eine geschlossene Ortschaft runter vom Gas. Und ich glaube, dass, also wie Anwohner auch sagen, dass dies auch sehr viel hilft. Herr Josef, du möchtest auch keinen Schilderwald, wir möchten auch keinen Schilderwald. Und es ist eigentlich auch nicht vorgesehen, dass da, wo eigentlich 50 km/h ist und jeder weiß, dass er in einer geschlossenen Ortschaft ist, nur 50 km/h erlaubt, dass da werden eigentlich nicht zusätzlich nochmal Schilder dann auch aufgestellt, die darauf hinweisen. Es werden Schilder aufgestellt, wenn man da wechselt in eine 30er-Zone zum Beispiel oder wenn man diese 30er-Zone wieder eine 50er-Zone verlässt. Aber das sind dann auch so Dinge, die erwähnt, also erstmal die Ortseingänge, damit nochmal jedem bewusst wird, vor mir ist eine geschlossene Ortschaft. Und wenn wir dies gemacht haben, dann ist natürlich auch zu schauen, so, wo ist dann auch innerhalb der Ortschaften noch Bedarf, sei es durch irgendwelche Umstrukturierungen oder andere Maßnahmen, um dann diese Raserei, die ja nicht nur von Touristen, auch sehr oft müssen wir leider feststellen, sind es auf die eigenen Nachbarn vielleicht, die dann auch da die Raser sind, ja, dass die dann nochmal ins Umdenken kommen. Dann die Sache am See, ja, das haben wir ja vor, ich glaube, 4 Jahren haben wir das eingerichtet, also dieses konsequente Park- und Halteverbot, die Straße zum See dann vom 1. Mai bis 30. September, an anderen Stellen, also das ganze Jahr über. Und natürlich ist da eine Polizeipräsenz, aber gut, wie ich eben sagte, auch die Polizei hat mit Fachkräftemangel zu arbeiten. Sie können nicht immer permanent auch einen Dienst um den See einplanen. Es sind schon sehr viele Sonderschichten immer vorgesehen, also weil man ja weiß, zu heißen Tagen ist der See stark frequentiert. Und ich erinnere mich auch an diesen heißen Tag vor einigen Wochen, also da wurde ich ja ebenfalls auch kontaktiert, aber da war leider auch ein Unfall anderen Orts und da konnte dann die Polizei der Zone nicht in Berg sein, um dann dort auch noch weitere Protokolle auszustellen. Denn sonst auf jeden Fall auch immer so, wenn die Polizei dort ist und es steht jemand im Park- und Halteverbot, da gibt es auch direkt ein Protokoll. Denn leider ist es dann dadurch, dass man ein Protokoll bezahlen muss, der einzige Weg, wie man es dann auch vielleicht versteht.
Gut, wäre das angekommen? Hat noch jemand eine Frage? Dann würden wir, wenn das nicht der Fall ist, das Thema abschließen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Themenblock. Ja, das ist das Thema Wasser. Die Debatte um das Trinkwasser und den Umgang damit, das hat ja die Politik in der Gemeinde Bütchenbach viele Jahre mitbestimmt. Aber es ist, denke ich, sehr viel ruhiger geworden um das Trinkwasser inzwischen. Herr Franzen, die Versorgungslage scheint sich ja verbessert zu haben. Aber verfügt die Gemeinde Bütchenbach wirklich über genügend Wasserreserven, um jetzt auch Worken zu versorgen, wie es ja schon seit einigen Jahren geplant ist?
Ja, also wir haben neue Wasserreserven dann auch also erschlossen. Diese werden auch dann zum Pumpwerk oder auch zur Trinkwasseraufbereitungsanlage gepumpt, um dann von dort aus verteilt zu werden für die 5 Ortschaften Berg, Bütchenbach, Weiwatz, Elsenborn und Niedrum. Und in den letzten Jahren hatten wir dann auch damit genügend Wasser, was wir dann selber produzieren und verteilen konnten. Es gab Jahre, und ja, das war dann 2018 und ganz kurz in 2019, wo dann Transporte organisiert werden mussten, weil wir zu dem Zeitpunkt nicht genügend eigene Wasserreserven hatten. Aber wir haben dann noch weitere Brunnen anschließend angeschlossen. Seitdem ist dann also für das Netz, was wir momentan von der Trinkwasseraufbereitungsanlage Elsenborn verteilen, haben wir genügend Reserven. Und in diesem Jahr, gut, gab es auch sowieso keine Engpässe aus den meteorologischen Gründen. Aber eben war ja schon der Frage auch das Sport- und Ferienzentrum Worken angesprochen worden oder angeschnitten worden. Ja, das wollen wir eigentlich schon sehr lange auch anschließen, aber dafür brauchen wir noch weitere Wasserreserven, damit wir dann auch eine gesicherte Wasserzufuhr haben, beziehungsweise wenn wir ja einen neuen Abnehmer anschließen und da ist Worken kein nach, also der jetzt nur wie ein Familienhaushalt wenige Kubik entnimmt, sondern so ein großer Entnehmer, ja, da müssen wir dann auch dafür sorgen, dass wir zu den Hochzeiten und wann wird in Worken viel Wasser gebraucht, natürlich auch wenn im Rest der Gemeinde viel Wasser benötigt wird und da wollen wir auf Nummer sicher gehen, da haben wir auch dann einige Initiativen in den letzten Monaten sogar noch auf den Weg gegeben, also einige Gemeinderatsbeschlüsse, sei es mit der Suche nach möglichen Stellen, wo wir Wasser finden können oder dann auch konkret schon die Analyse für oder die Ausarbeitung für Genehmigung einer Bohrung, um dann in den nächsten Jahren genügend eigenes Wasser beziehen zu können und um dann auch ruhigen Gewissens Worken anschließen zu können.